DW Menschen und Märkte.
Daimler bekommt einen neuen Chef. US-Firmen wollen weg aus China. Argentinier klagen gegen Monsanto. Und auch Schweden hat jetzt Gelbwesten. Das und mehr im Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Beim Autobauer Daimler endete heute eine Ära. Nach 13 Jahren an der Spitze macht Daimler-Chef Dieter Zetsche Platz für den 49-jährigen Schweden Ola Källenius. Der Neue muss den Konzern umbauen und ein milliardenschweres Sparprogramm umsetzen. Es heißt also wieder einmal Ärmel hochkrempeln, ganz wie damals, als Dieter Zetsche das Steuer übernahm. Johannes Frevel berichtet von der Hauptversammlung in Berlin.
Brauner Rost unter den Mercedes-Sternen, schlechter Aktienkurs und schwache Wettbewerbsfähigkeit. Nach seinem Amtsantritt 2006 hat Daimler-Chef Dieter Zetsche kräftig aufgeräumt und das Unternehmen wieder nach vorn gebracht. Vieles sei ihm gelungen, sagte Dieter Zetsche bei seinem letzten Auftritt vor Aktionären in Berlin, aber bei weitem nicht alles.
In vielen Bereichen ja, in manchen noch nicht oder zumindest nicht dauerhaft. Mit den jüngsten Quartalsergebnissen und dem Aktienkurs sind wir zum Beispiel nicht zufrieden. Insgesamt ist Daimler in den vergangenen Jahren aber deutlich vorangekommen. Wir haben das Unternehmen wieder auf das ausgerichtet, was wir am besten können. Mit Mercedes-Benz wollten wir bis 2020 das Premium-Segment anführen. Schon seit 2016 sind wir die Nummer 1.
Vor seinem Abschied als Daimler-Chef gab der 66-jährige Zetsche einen Ausblick auf das, was seinem Nachfolger Ola Källenius nach seinem morgigen Amtsantritt bevorsteht. Das Unternehmen schrittweise mit Elektromobilität CO2-frei zu machen.
Bei den Antrieben liegt der strategische Schwerpunkt auf der Elektrifizierung unserer Produkte. Allein bei unseren Pkw stecken wir 10 Milliarden Euro in den Ausbau unserer Elektroflotte. Bis 2022 setzen wir das gesamte Mercedes-Portfolio unter Strom. Geplant sind mehr als 130 elektrifizierte Varianten. Schon 2022 werden wir in Europa CO2-neutral produzieren. Vor 2040 soll unsere gesamte Neuwagenflotte CO2-neutral sein.
Nicht nur für Dieter Zetsche ist die Bilanz durchwachsen. Auch Aktionäre stehen in diesem Jahr vor einer schwierigen Entscheidung. Sie sollen darüber abstimmen, die Dividende mit Blick auf die Ertragslage des Konzerns um etwa 11% zu kürzen. Für langfristige Anleger wie diese stimmt die Rechnung unter dem Strich aber wohl dennoch.
Wenn die Dividende stimmt, dann ist es wurscht.
Naja, aber gut ist im Moment auch nicht mit 52 Euro. Und ich mache jetzt seit 20 Jahren rauf, runter, wenn die Dividende nicht wäre. Aber die Dividende reißt das ja natürlich wieder raus.
Bin ich sehr zufrieden. Man muss sich mal andere Gesellschaften angucken, was die ausschütten. Und da muss man sehen, was hier ausgeschüttet wird. Und da lohnt sich das schon.
Die fetten Jahre sind bei Daimler indes vorerst vorbei. Zetsche Nachfolger Ola Källenius will in den nächsten Jahren ein milliardenschweres Sparprogramm durchdrücken, damit die Marge des Konzerns wieder stimmt.
Als Dieter Zetsche zu Jahresbeginn 2006 Vorstandschef wurde, hieß das Unternehmen noch Daimler Chrysler. Der Aktienkurs aber lag ungefähr da, wo er heute auch liegt. Was sagt das aus über die Leistung Zetsches? Dorothee Holz hat sich an der Frankfurter Börse umgehört.
Die Börse hat ihr ganz eigenes Benotungssystem. Fallende und steigende Kurse. Wenn ein Konzernlenker abtritt, dann reagiert auch der Börsenkurs darauf. So mancher musste hinnehmen, dass der Kurs beim Abschied nach oben schoss, als Willkommensgruß für den Nachfolger. Börsianer können aber auch echte Noten vergeben. Was bekommt denn Daimler-Chef Dieter Zetsche auf seiner letzten Hauptversammlung?
Ich würde sagen 2.
Sagt Robert Halver, Chefaktienstratege bei der Baader-Bank. Commerzbank-Autoanalyst Uwe Treckmann ist etwas strenger.
Ich würde eine 2- geben.
Von mir kriegt Dieter Zetsche eine 2+.
Meint Oliver Roth, Chefaktienhändler beim Handelshaus Otto Seidler. Unterm Strich also ein durchaus positives Urteil für den Mann mit dem Schnäuzer, der immerhin 13 Jahre lang die Geschicke des ältesten Autobauers der Welt gelenkt hat. Eine Zeit mit Höhen und Tiefen und einem heftigen Start. Autoanalyst Uwe Treckmann.
Zunächst mal muss man sagen, dass er Daimler in einem wirklich desolaten Zustand übernommen hat von Schremp und erstmal einige Zeit damit verbringen musste, kräftig aufzuräumen. Das hat er hervorragend gemacht.
Sein Vorgänger Jürgen Schremp hatte Daimler in eine unselige Allianz mit dem amerikanischen Autobauer Chrysler geführt. Zetsche musste die Scheidung dieser vermeintlichen Hochzeit im Himmel meistern, die für Daimler zur Hölle hätte werden können.
In einem Rosenkrieg hat er die Übersicht behalten, hat Daimler dann auch durch die Finanzkrise hindurchgeführt, was alles andere als einfach war, hat gerade China letztendlich als Markt massiv aufgebaut, hat letztendlich immer als Kapitän seinen Kurs beibehalten.
Auf der Positivliste steht auch, dass er den Konzern vom altbackenen Image befreit hat.
Ja, es ist nicht mehr die Schlachtschifffabrik, die früher nur die Riesenautos hergestellt hat.
So Robert Halver von der Baader Bank. Aber darin sind sich auch alle drei einig, es gibt ein paar dicke Schönheitsfehler, ein paar dunkle Flecken auf der angeblich so weißen Weste. Angefangen beim Dieselskandal. Bei uns wird nicht manipuliert, tönte Zetsche. Ein grober Fehler.
Ja, das war in der Öffentlichkeitsdarstellung auf jeden Fall sein größter Fehler gewesen. Da hätte er erstmal seine Hausaufgaben intern machen müssen, um zu schauen, ob da letztendlich dann doch was im Busche ist. Es war was im Busche und dafür muss eben Daimler jetzt auch die Rechnung bezahlen.
Kartellvorwürfe haben das Image auch beschädigt. Ein weiterer dicker Schönheitsfehler ist auch der Aktienkurs. Seit dem Hoch Anfang 2017 hat der Kurs gut 30% an Wert verloren. Versäumt hat der Automann Zetsche auch technisch bei der E-Mobilität ganz vorne mitzuspielen.
Man hat da, kann man nicht anders sagen, durchaus ein bisschen in die Entwicklung verschlafen.
Apropos Noten. Welche Noten gibt es denn für den Schnäuzer, die Sneaker oder die Cowboy-Stiefel? Die Zetsche, der sich auch gerne Dr. Sie nannte, bisweilen trug.
Da kriegt er von mir, das ist aber eine Geschmackssache, eine 3+. Bei einer Premium-Marke, da stellt man sich eben weniger was Sportliches an erster Stelle vor. Auch der Schnauzbart ist dann eher, sag ich mal, antiquiert. Das ist eher aus dem vorletzten Jahrhundert.
Die B-Note fällt also etwas schlechter aus. Da kann der neue Ola Källenius ja jetzt punkten.
Der Handelsstreit zwischen China und den USA sorgt weiter für Unsicherheit. Eine Eskalation scheint derzeit wahrscheinlicher als eine Einigung. Zu Wochenbeginn haben wir berichtet, dass das auch die Geschäfte europäischer Firmen in China negativ beeinflusst. Deutlich stärker aber leiden US-Firmen. Viele denken inzwischen sogar darüber nach, sich aus dem Land zurückzuziehen. Das geht aus einer Umfrage der US-Handelskammer in China hervor. Steffen Wurzel berichtet.
75% der US-amerikanischen Firmen, die in China aktiv sind, sagen, der Handelskonflikt zwischen den USA und China schadet uns. Das ist ein Ergebnis einer Mitgliederbefragung der amerikanischen Handelskammer in China. Zum einen leiden die Firmen unter den heftigen Sonderzöllen. Etwa 40% der US-Firmen, die in China tätig sind, gaben außerdem an, dass sie auch unter Vergeltungsmaßnahmen der chinesischen Behörden leiden, die nichts mit den Sonderzöllen zu tun haben. Beispiel: Am Zoll dauert es plötzlich viel länger als sonst. Oder US-Unternehmen werden auffallend häufig von den Behörden kontrolliert. Ebenfalls rund 40% der US-Firmen, die bei der Studie mitgemacht haben, denken inzwischen laut darüber nach, China zu verlassen und ihre Produktion zum Beispiel in ein anderes asiatisches Land zu verlagern. Anfang der Woche hatte auch die Europäische Handelskammer die Ergebnisse einer Umfrage vorgelegt. Hier gab jedes dritte befragte Unternehmen an, unter dem US-chinesischen Handelskrieg zu leiden. Die Regierungen beider Staaten überziehen sich seit rund einem Jahr gegenseitig mit Sonderzöllen. Erst vor 2 Wochen hatte US-Präsident Donald Trump überraschend neue Zölle auf chinesische Waren angekündigt. Er wirft China unfaire Handelspraktiken vor, unter anderem, dass die Regierung heimische Staatsunternehmen systematisch bevorzugt. Aus der EU kommen seit Jahren ähnliche Beschwerden, allerdings lehnen die Europäer Sonderzölle auf chinesische Waren ab.
Monsanto ist für den deutschen Bayer-Konzern zum Minenfeld geworden. In den USA klagen mehr als 13.000 Menschen vor Gericht über Gesundheitsschäden durch den Monsanto-Unkrautvernichter Roundup. Noch gibt es kein rechtskräftiges Urteil, aber die riesigen Schadenersatzsummen, die Klägern bisher zugesprochen wurden, lassen nur einen Schluss zu: Es wird teuer für den Bayer-Konzern, der Monsanto im vergangenen Jahr gekauft hat. In Argentinien verfolgt man die Entwicklung ganz genau. Auch dort laufen Verfahren, auch dort soll der Einsatz von Agrargiften die Krebsraten nach oben getrieben haben. Anne Herberg berichtet aus Buenos Aires.
Das Gift kam aus der Luft. Zuerst juckte die Haut, brannten die Augen, entzündeten sich die Nasenschleimhäute. Immer dann, wenn nebenan auf den Feldern die Sprühflugzeuge kamen, dort, wo Sabrina Ortiz mit ihrer Familie lebt.
Meine beiden Kinder sind krank. Mein Mädchen hat eine chronische Knochenmarkentzündung, mein Sohn eine Autoimmunkrankheit und ich bereits den zweiten Schlaganfall.
Pergamino liegt inmitten der Soja-Provinz Entre Rios. Hier wird ein Großteil der 400 Millionen Liter Chemikalien versprüht, die in Argentiniens Landwirtschaft jährlich eingesetzt werden. Auf riesigen Plantagen mit gentechnisch verändertem Soja, Mais oder Zitrusfrüchten, in Monokultur, für den Export auch nach Europa. Marktführer unter den Unkrautvernichtern ist das von der Bayer-Tochter Monsanto vertriebene Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat. Bei uns allen wurden massiv erhöhte Pestizidwerte im Blut gemessen, vor allem Glyphosat. Bei meinem Sohn 120 Mal mehr, als sein Körper verkraften kann. Er ist 6 Jahre alt. Die argentinische Gesetzgebung erlaubt 100 Mal höhere Schadstoffgrenzwerte als der europäische. Die Menge an Pestiziden in Pergaminos Trinkwasser lag selbst darüber. Als Sabrina Ortiz forderte, zumindest Schutzzonen, um die Wohngebiete einzurichten, wurde sie erst ignoriert, dann bedroht.
Schon 2011, als wir anfingen, hat unser Nachbar, ein Produzent, unseren Hund erschossen. Es kamen Briefe, wir fanden ein Kreuz aus Sojabohnen auf unserem Auto. Es gab Drohungen von Leuten, die der Lokalregierung nahestehen. Schließlich habe ich Polizeischutz bekommen. Das Problem ist, die Lobby der großen Konzerne, Bayer, Monsanto, ist enorm. Ihr Einfluss auf die Politik, da geht es um milliardenschwere Interessen. Und das führt auch dazu, dass die Leute Angst haben, das anzuklagen.
Doch Sabrina Ortiz hat den anderen Müttern Mitstreiterinnen gefunden. Und sie hat Jura studiert, um ihren Fall zu verteidigen. Nun erzielten sie gemeinsam einen Teilerfolg. 600 Meter um die Wohnviertel darf nicht mehr gesprüht werden. Doch Sabrina Ortiz will weiterkämpfen. Sie will, dass die Hersteller der Pflanzengifte direkt zur Verantwortung gezogen werden. Die Klagewelle in den USA gegen Monsanto macht ihr große Hoffnung.
Das gibt uns Kraft, auch weil die Fälle ganz ähnlich sind wie unsere hier. Es kann nicht sein, dass am Schluss ein Produzent verklagt wird oder eine Gemeinde. Das muss bis zur Wurzel gehen.
Im März hat sich Sabrina Ortiz mit anderen Betroffenen aus Argentinien und 5 weiteren lateinamerikanischen Ländern zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, darunter auch NGOs und Anwälte aus Deutschland. Geprüft wird derzeit, wie Agrarunternehmen wie Monsanto und Bayer auch in Südamerika juristisch zur Verantwortung gezogen werden können. Das bestätigte das European Center for Constitutional and Human Rights gegenüber der ARD. Dass solche Klagen auch deutsche Gerichte erreichen, sei nur noch eine Frage der Zeit.
Aus Argentinien berichtete Anne Herberg. Manchmal könnte man den Eindruck haben, als sei das Leben in den skandinavischen Ländern besser, umweltfreundlicher, gerechter, sozial ausgeglichener und entspannter. Dass das nicht unbedingt stimmt, zeigt die folgende Geschichte aus Schweden. Hier haben sich Hunderttausende einer Bewegung angeschlossen, die Ähnlichkeiten mit den Gelbwesten in Frankreich hat. Auslöser waren steigende Benzinkosten und eine generelle Unzufriedenheit mit der Steuer- und Umweltpolitik der Regierung. Carsten Schmiester.
Barkeby am nördlichen Stadtrand von Stockholm. Ein Treffen von etwa 150 Leuten, nachdem eine offizielle Demonstration nicht genehmigt worden war. Einige tragen gelbe Westen. Sie wollen gesehen werden mit ihrem Protest gegen die seit Jahresbeginn kräftig gestiegenen Spritpreise in Schweden. Der Liter Benzin kostet umgerechnet etwa nur 1,58 Euro, aber in Kronen mehr als 17. 10 davon sind Steuern, CO2-Steuer, Energiesteuer, Mehrwertsteuer. 17 Kronen, das ist eine Schmerzgrenze für viele Schweden, vor allem auf dem Land, die aufs Auto angewiesen sind und sich von der rot-grünen Regierung abgezockt fühlen. Sie organisieren sich in der Facebook-Gruppe Benzinupproret 2.0, zu Deutsch etwa Benzinaufstand 2.0. Janne Berglund hat sie gegründet. Wir glauben nicht, dass die Leute weniger Auto fahren, wenn man die Benzinpreise erhöht. Man nutzt das Auto doch für nötige Fahrten, zum Beispiel zur Arbeit. Unsere Mitglieder protestieren, weil nichts passiert. Die Umstellung auf öffentlichen Nahverkehr läuft viel zu langsam. Uns reicht's. Die Leute haben es finanziell schwer. Benzinupproret 2.0 ist inzwischen eine Massenbewegung. Mit mehr als 600.000 Gruppenmitgliedern. Ihre Forderung: runter mit der Spritsteuer. 12 statt 17 Kronen pro Liter. Aber die Regierung bleibt bei ihrer Politik, die den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger anstrebt. Steuersenkung? Kein Thema für Finanzministerin Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten. Das Ansteigen der Ölpreise hat doch dazu geführt, dass Autos heute weniger Benzin verbrauchen. Die langfristige Preisentwicklung zeigt, dass die Fahrt zur Arbeit nicht mehr kostet als vor 15 Jahren. Natürlich spürt man die Preiserhöhung seit Februar. Aber daran zeigt sich auch, wie notwendig die Umstellung ist, damit wir nicht mehr so abhängig sind, zum Beispiel von dem, was in Venezuela passiert. Christine Tiedosen stimmt ihr zu. Sie hat eine Facebook-Gegengruppe gegründet, Benzinoprodet 3.0. Und sie wirbt für noch höhere Spritsteuern. Wir glauben an die Aussagen der Wissenschaft, dass wir uns aus der fossilen Abhängigkeit befreien müssen. Wir brauchen zwar Autos, aber wir sollten langsam aber sicher auf Elektroautos umstellen. Und da ist die Politik gefordert. Allerdings hat ihre Gruppe nur 10.000 Mitglieder, im Gegensatz zu den schwedischen Gelbwesten mit ihren 600.000. Therese Bergström ist eine davon und beim Treffen in Barkeby dabei, mit gelber Weste und Wut im Bauch. Das Geld reicht einfach nicht bei so hohen Benzinpreisen, bei mir nicht und bei vielen anderen auch nicht. Vor allem die Landbevölkerung leidet. Das muss und wird sich ändern. Wir sind viele und wir werden immer mehr. Das wollen sie beweisen. In Stockholm am 31. Mai bei der ersten Großdemonstration.
Gelbwesten in Schweden. Mit diesem Beitrag von Carsten Schmiester sind wir am Ende der Sendung. In der Technik war Michael Springer, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.